Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Dr. Age Talk. Der Podcast rund ums Älterwerden mit dem Dr. Age, Vincenzo Paulino und Gästen.
Der Dr. Markus Leser ist Geschäftsführer bei CuraViva Schweiz, dem nationalen Dachverband von 1700 Pflegeinstitutionen. Er ist einer der profundesten Kenner vom Leben im Alter bei uns im Land und er ist jetzt zu Gast zusammen mit dem Dr. Age Vincenzo Paulino in dieser Podcast-Ausgabe.
Dr. Age Talk, unterstützt von Alma Casa, Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch.
Dr. Markus Leser, zuerst müssen wir mal schnell eine Begriffsdefinition machen, dass wir alle vom Gleichen reden. Gerontologie, was versteht man darunter, was versteht ihr darunter?
Genau, das ist ein Wort, das erklärungsbedürftig ist. In der Tat, wenn man das übersetzt, Geron, die ersten Buchstaben, dann heisst das aus dem Griechischen übersetzt der ältere Mensch. Also es ist die Wissenschaft, die Lehre über das Alter oder über die älteren Menschen, aber nicht von der Seite der Medizin, das wären die Geriater, sondern von der Sicht Soziologie, Psychologie, Gesellschaft, einfach die Entwicklungsprozesse. Und das bildet Gerontologie ab. Und, das würde ich gerne noch dazu sagen, sie ist interdisziplinär. Also sie tut alle Disziplinen vereinen, die sich mit dem älteren Menschen beschäftigen.
Und ist das eine junge Disziplin, verhältnismäßig?
Verhältnismäßig könnte man sagen, es ist immer relativ. Also sie aufgekommen ist die Gerontologie in Amerika, so in den 40er Jahren, so 1940, 50 und ist dann in die deutschsprachige Welt reingekommen, so in den 70er Jahren. Da hat es ein paar namhafte Professoren gehabt, Ursula Lehr zum Beispiel, die geforscht haben über die demografische Entwicklung. Und seither weiss man das, dass wir immer mehr und immer älter werden. Also es ist nicht ganz so neu, aktuell neu. Aber im Verhältnis zu gewissen Wissenschaften, die hunderte von Jahren alt sind, ist sie eine jüngere.
Man hat immer so das Gefühl, bei Medizin, das leuchtet einem noch ändern, dass man da muss forschen muss. Jetzt in dem Bereich, wo ihr tätig seid, da könnte man sich ja fragen, ja, ist das überhaupt nötig? Aber offensichtlich ist es nötig. Warum ist es so wichtig?
Ja, es ist sogar zwingend nötig, weil ich würde das schon mal als eine leichte Kritik anbringen, so ein Verständnis in der Betreuung und im Umgang mit Alter ist natürlich nach wie vor medizinisch, also es fokussiert auf den Körper, wo in irgendeiner Form krank wird oder multimorbid, wie wir sagen, also mehrere Krankheitsbilder. Und ganz wichtig, das haben wir bei Corona deutlich gemerkt, der Mensch besteht eben nicht nur aus dem Körper, sondern er hat auch eine Seele und er hat einen Geist. Und Gerontologie beschäftigt sich eigentlich als Ergänzung natürlich, nicht als Konkurrenz zur Medizin, sondern im Sinne von einer ganzheitlichen Begleitung und Betreuung von Menschen.
Was natürlich wahrscheinlich auch einen positiven Einfluss hat auf die Medizin.
Genau, so ist es. Also das ist eine Wechselwirkung, die wir nicht vergessen dürfen, vor allen Dingen im Alter, wenn es dann um verschiedene Krankheitsbilder geht. Und das ist seine, also es ist eine ganzheitliche Wechselwirkung, die zu behandeln oder zu betreuen ist. Und es weitet natürlich das Verständnis über den älter werdenden Menschen.
Also ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass, wie man vielleicht so das Gefühl hatte von unseren Eltern oder Grosseltern, der ältere Mensch in der Mitte von der Familie, ist das auch ein bisschen ein gesellschaftliches Phänomen, dass man das wieder lernen muss?
Ja. Also wir müssen vor allen Dingen lernen, den Umgang mit dem hohen Alter, also mit dem hochbetagten, multimorbiden Menschen, der irgendwo auf dem Weg zum Lebensalter ist. Also wir unterscheiden in der Gerontologie inzwischen vom dritten Alter und vom vierten. Also das dritte Alter, das sind Leute wie ich, die so kurz vor oder nach der Pensionierung unterwegs sind. Völlig eine andere Gruppe von Menschen, wie denn diejenigen, wie jetzt meine Mutter, die vor kurzem gestorben ist, mit 87, also die 85, 90, 100 oder älter sind. Und manchmal total gesund, manchmal auch mit ganz vielen Krankheitsbildern konfrontiert sind und komplexe Pflegesituationen vor sich haben. Und da müssen wir, glaube ich, wieder lernen, dass die Menschen nicht einfach am Lebensende irgendwo an den Rand gestellt werden. Man redet ja nicht so gerne darüber, über Sterben und Tod, sondern die gehören eben in die Mitte der Wahrnehmung, gerade die, die dann auch ihre letzten Schritte gehen in ihrem Leben.
Was würdet ihr der Schweiz in dieser Beziehung für ein Zeugnis ausstellen?
Naja, das ist, würde ich mal sagen, ein mäßiges. Also wenn ich jetzt mal, das ist immer ein bisschen Frage, also wenn ich die politische Schweiz nehme, dann würde ich in der Schulnote, was ist der 1, ist ja die schlechteste, dann würde ich irgendwo 1,2 sagen. Wir haben ein ganz eingeschränktes, veraltetes Gesetz auch, das sich sehr auf ein Defizit orientiert, gar nicht gut. Und die Gesellschaft, die wird immer besser, sagen wir mal. Also da bin ich hoffnungsvoll. Vielleicht ist es irgendwo 3 bis 4.
Auch noch nicht dort,
also, wo wir wollen. Nein, wir können, da haben wir noch Luft nach oben, in der Tat. Und man muss ein bisschen aufpassen. Also wenn man das Alter fokussiert auf die jungen Alten, dann sind wir gut dabei. Dann ist es sicher 5 oder so. Aber wenn wir dann eben in die 4. Lebensphase schwenken, wo es gebrechlich wird, sterbend, palliativ, da haben wir noch ein sehr grosses Entwicklungspotenzial.
Was ist der Grund, dass wir dort so hinten nachgehen?
Ja, es sind zwei, glaube ich. Also das eine ist natürlich der Verdrängungsmechanismus. Wer redet schon gerne über Gebrechlichkeit, etwas nicht können, Hilfe müssen annehmen, Sterben, Abschied, das ist sicher etwas. Und das Zweite habe ich jetzt deutlich bei meiner Mutter gesehen. Die hat den klassischen Weg gemacht. Also zunächst von zu Hause ins betreute Wohnen, dann ins Pflegezimmer. Und da haben wir sie dorthin, haben wir gezögelt. Und sie hat jetzt dann noch genau 6 Wochen dort gelebt. Und dann haben wir alles aufgestellt. Und dann ist es noch darum gegangen, um Bilder aufhängen. Dann hat sie den interessanten Satz gesagt, ja, das lohnt sich nicht mehr. Und dann haben wir diskutieren. Ja, lohnt sich nicht mehr. Wir haben ja nicht gewusst, dass es nur 6 Wochen sind. Es war eine kurze Zeit. Und da glaube ich, da haben wir ein bisschen im Hinterkopf, das würde jetzt ein Politiker vermutlich nie sagen, niemand wird das sagen, ja, das hohe Alter, das lohnt sich nicht mehr. Für unsere Gesellschaft, ein bisschen überspitzt gesagt, da müssen wir nicht mehr so reinfinanzieren. Die sterben ja dann ein bisschen salopp gesagt. Und da haben wir einen Hänger, glaube ich, in der Diskussion, wo man gut annehmen.
Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, es gibt neue Wohnkonzepte. Alma Casa zum Beispiel. Bei mir in der Region hat es so Gemeinschaftsgeschichten, die wirklich irgendwie attraktiv sind von außen. Also das ist ja auch fast ein kleiner Widerspruch. Also dort geht wahnsinnig viel. Ist das mehr monetär gesteuert dort?
Ja, das kann natürlich sein, dass dadurch auch monetäre Anreize sind, vor allen Dingen im Segment des Wohnens und des Verkaufen von Wohnangeboten. Aber ich bin andererseits auch sehr froh, dass dort viel geht, weil die Entwicklung jetzt gerade zum Beispiel im Pflegeheimsektor, das nimmt man so gar nicht wahr, die ist alle 30 Jahre wandelt die sich. Nämlich immer dann, wenn eine neue Generation kommt. Das kann ja jemand, wo 1900 geboren ist, eine andere Wahrnehmung oder Idee wie jemand, der viel später geboren ist. Und mit diesem Wandel ist es auch gut, dass sich das Wohnen im Alter wandelt und dass es sich öffnet. Also es gibt ein Beispiel, es gibt schon seit den 70er Jahren den Ruf, öffnet die Heime. Also weg von der Institution, offener, wie jetzt Alma Casa und andere, die so Konzepte haben im Wohnsetting. Und das ist auch gut so. Und dieser Wandel, der wird weitergehen, Gott sei Dank.
Ja, und auch Cura Viva, also solche Institutionen, oder, die irgendwie das Ganze auch sichtbar machen.
Genau, also auch hier, Cura Viva hat ja jetzt, vielleicht noch als Randbemerkung, ist ja jetzt fusioniert mit INSOS, mit dem Behindertenverband, zu Artiset. Also es ist in der Tat, auch in der Verbandslandschaft, ist ein Zusammenrücken. Das sehen wir auch in den Regionen, also dass Spitex-Betrieb mit Heimbetrieb näher sind, teilweise zusammen arbeiten. Und das ist also das Stichwort integrierte Versorgung, oder man könnte sagen, integrierte Umsorgung oder Betreuung. Und das geht in die gleiche Richtung, wie wir vorhin gesagt haben, in das Ganzheitliche, dass man nicht nebeneinander schafft, nicht gegeneinander, sondern die Gartenhöhe, die es da immer noch hat, ein bisschen niederrisst und viel mehr zusammenrückt auch. Im Sinne des älteren Menschen.
Jetzt sind wir also wahnsinnig in der Leistungsgesellschaft. Also solange man gesund ist und beweglich und agil und aggressiv oder was auch immer, ist man gefragt in der Gesellschaft. Und eben, wenn man dann eher auch ein bisschen aufwendig wird, auch ein bisschen andere Bedürfnisse hat, dann stößt einem der Gesellschaft, sehr überspitzt gesagt, ein bisschen weg. Und das Bewusstsein ändern, das ist ja ein wahnsinniger Kraftakt, bis das in der Gesellschaft ankommt. Wie kann Gerontologie da helfen?
Es ist ein riesiger Kraftakt, ja, weil man kämpft tatsächlich gegen die Leistungsmühle. Und ich glaube, das ist nicht einmal nur eine Aufgabe von der Gerontologie, sondern von allen, die älter werden. Also ich gebe ein Beispiel jetzt von mir mit 63. Also ich komme mir jetzt im Moment ein bisschen vor wie ein Konsumgut der Gesellschaft. Mhm. Also jetzt werde ich beworben, ich werde jetzt pensioniert Ende nächstes Jahr, jetzt habe ich Zeit, jetzt soll ich das machen, Sally Kreuzfahrt, das soll ich kaufen und so weiter. Also man ist voll dabei im Sinne von, da ist eine Zielgruppe, die wir jetzt bewerben, konsummässig. Mhm. Das finde ich mehr oder weniger lustig, da muss man sich sehr abgrenzen. Und wenn ich jetzt vorstelle, ich bin 20 Jahre alt, also mein Vater ist mit 85 gestorben, dann wird man dann plötzlich zum Kostenfaktor. Die können wir nicht mehr brauchen. Wie Sie gesagt haben, die können die leisten auch nicht mehr, in der Tat. Es gibt Kosten am Lebensende. Und da müssen wir alle uns wehren. Also bei den Babyboomern jetzt angefangen, wo immer mehr werden, laut wenn wir uns wehren, mit der wissenschaftlichen Forschung zusammen. Weil wir können das nicht so lassen, was heute ist. Also heute wird gefragt, was leistet der Mensch? Und ein 90-Jähriger oder ein 100-Jähriger muss man fragen, was haben die geleistet? Mhm. Und es ist, finde ich, absolut würdelos, wenn man dann Leute in diesem Alter, die ja massiv dazu beitragen haben, dass wir heute hier stehen, wo wir stehen, als Land oder auf der Welt, dass man denen dann sagt, ja nun, also bringst du nichts mehr. Ein bisschen überspitzt gesagt, man muss halt schauen, wie die Betreuung und Begleitung funktioniert. Also die Pflege kann man ja die funktioniert ja, aber das reicht eben nicht.
Also müssen wir quasi wie die Bilanz ins Spiel bringen. Was war dank jemandem möglich gewesen? Und das ist dann auch quasi der Lohn, dass man auch im höheren Alter in der Gesellschaft integriert.
Ja, das ist ja so. Also der Lohn und Pflicht für die Politik und Gesellschaft, genau für die Leute, die dann sich aus dem Leben rausbewegen und verabschieden, zu unterstützen. Weil ich nehme jetzt einen 90-Jährigen und der hat, wenn er eine Lehre gemacht hat, dann sagen wir mal, er ist mit 20 Jahren fertig gewesen, hat er 70 Jahre lang geleistet für die Gesellschaft. Er hat gezahlt, er hat Steuern gezahlt, er hat sich eingebracht. Und dann können wir nicht mit 90 sagen, und jetzt ist es zu teuer, sondern da haben wir die Pflicht, etwas zurückzugeben mit Geld, aber auch mit anderen Formen.
Ja, du hast vorhin gesagt, die Politik bekommt eine Note 1,3 oder so etwas. Heißt denn das nicht, dass eigentlich auch ältere Menschen sich in der Politik engagieren sollten? Denn die Jungen, die oftmals aktive Politiker sind, die haben diesen Blickwinkel vielleicht nicht.
Da bin ich nicht ganz sicher, weil man muss ja bei der Politik muss man ein bisschen aufpassen, es sind ja nicht alle, oder? Es gibt ja da kantonale Unterschiede und dann haben wir die Bundespolitik und dann haben wir die Gemeindepolitik. Aber wenn ich so die Politik jetzt auf nationaler Ebene anschaue, da sind viele ältere Leute ja schon drin, also älter. In der Gerontologie fängt das Alter mit 50 an. Also 50, 60 und so, um dem Alter. Interessant habe ich oft festgestellt, dass es gar nicht so um Jung und Alt geht, sondern dass Jüngere sehr wohl einen frischen Blick aufs Alter bringen, also wenn sie zum Beispiel an ihre Großeltern denken. Hingegen eine Gefahr zumindest besteht beim älteren Menschen, also 60, 70 und so, dass man anfängt, das zu verdrängen. Mhm. Also wenn man dann fragt, ja, hohes Alter, Pflegebedürftigkeit und so weiter, das kommt ja näher, das geht einem irgendwo zu denken, wenn plötzlich die Älteren sterben. Aber wenn das verdrängt wird, dann haben wir nichts gewonnen. Oder dann heisst es dann, ja nein, da gehöre ich ja nicht dazu. Und ich habe oft Diskussionen mit Leuten aus der Branche, wenn man so sagen, was könnte man denn ändern? Oder wie müsste sich ein Heim ändern oder andere Angebote? Da kommt sehr oft die banale Antwort, ja, überlegt doch einfach mal, was ihr gerne hättet. Dann wäre es eigentlich ganz einfach, wenn sich jeder 65-Jährige oder 60-Jährige, der in der Politik ist, würde überlegen, was er oder sie will mit 85, dann hat man, glaube ich, schon manches Gesetz gegenüber heute verändert.
Wird eure Disziplin, eure Forschungen, eure Bemühungen, werden die gehört? Nimmt man die zur Kenntnis? Ich meine, dass Forschung ist, hat auch mit Fakten zu tun. Also man kann ja dann auch belegen, dass etwas muss sein.
Ja, doch, inzwischen schon. Das ist eine Weile gegangen. Also man hat, die Schweiz ist dann mal so in den 80er-Jahren, Mitte 80er-Jahren, aus ihrem Dornröschenschlaf aufgewacht, aus ihrem gerontologischen Dornröschenschlaf. Und da sind sehr viele Forschungen heute entstanden. Also in der Fachwelt, in der Forschungswelt oder auch im politischen Diskurs wird es schon gehört. Es ist dann die Frage, was man damit macht. Gesellschaftlich nur noch schnell ist es eben schwierig. Also wenn ich lese, dass die Frau Lehr, die ich vorher gesagt habe, 1974 in ihrem Buch «Psychologie des Alters» genau aufgezeigt hat, was auf uns zukommt. Demografischer Wandel, älter werdende Menschen. Da muss ich sagen, ja, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ähnlich wie beim Klimawandel, bis unsere Gesellschaft versteht, aha, da werden die Leute älter. Und das ist jetzt eine 40 Jahre alte Weisheit, die wir hier diskutieren.
Also was mich immer interessiert, ist, wie kommt es, dass auch heute noch Pflegeeinrichtungen gebaut werden, wo man den Eindruck hat, dass eigentlich immer noch das medizinische Modell und nicht eben Geist und Seele mitgedacht werden. Hast du dafür eine Erklärung? Weil ich bin nämlich nicht ganz so optimistisch wie vorhin im Gespräch. Ja, das ändert jetzt alles so schön und so. Ich sehe halt nach wie vor auch viele andere Beispiele, wo das noch überhaupt nicht gehört oder verstanden worden ist, auch nicht seit 1974.
Ja, das kann ich dir recht geben. Das stört mich auch immer wieder erschüttern oder zum Staunen bringen. Ja, wir haben ja die spitalähnlichen Pflegeinstitutionen, die gibt es so seit 60er Jahren. Und dazu braucht es ja oft ein Fach-Know-how, und da sind wir wieder bei der Frage von vorher, in den strategischen Gremien, dass man im Stiftungsrat, im Verwaltungsrat wahrnimmt, auch heute macht man das anders. Und man macht nicht einfach wieder das Gleiche, wie man schon immer gemacht hat. Das ist ein bisschen eine schweizerische Tendenz. Oder? Mhm. Wenn Veränderungen kommen, dann macht man das, was man immer gemacht hat. Das kennt man, oder? Dann ist man sicher. Und das ist der falsche Weg. Und da braucht es aber Know-how und den politischen Willen. Mhm. Und das bricht auf. Also da hat... Ist auch mit Corona ist das stärker geworden. Also ich habe jetzt, das habe ich vorher nie gehabt, aber seit Corona kriege ich Telefon von Gemeinden, die sagen, wir haben ein fix fertiges Bauprojekt, Volksabstimmung erledigt, alles gemacht, wir könnten loslegen. Aber jetzt wollen wir einen Zwischenhalt machen und einmal schauen, ist das richtig, was wir da entschlossen haben.
Das ist aber interessant.
Und das ist eben sehr spannend und da merkst du, da bricht mal etwas auf. Mhm. Also man macht mal schnauft einmal einen Moment, macht einmal einen Zwischenhalt und sagt, tun wir jetzt den Glotz hier hinstellen oder haben wir noch andere Alternativen?
Aber es ist halt doch ein bisschen tragisch vom Mensch grundsätzlich, wenn es Überschwemmungen gibt, dann denke ich mal, Klimawandel macht etwas, vielleicht zögerlich, wenn es noch nicht so schlimm ist, wenn es schlimm ist, macht man dann auch etwas. Bei der Energie genau das Gleiche. Muss nicht zuerst etwas passieren, dass etwas passiert.
Ja, vielleicht. Und vor allen Dingen, was ich feststelle, es muss eine emotionale Verbindung entstehen. Also jemand, der Angehörige jetzt begleitet hat im Sterbeprozess und gesehen hat, was da jetzt gut oder schlecht gelaufen ist, hat einen ganz anderen Bezug, wie jemand, der jetzt das nicht kennt und auch noch nicht erlebt hat. Leute, die jetzt in eine Institution rein- und rausgehen, nehmen sie anders wahr, wie andere, die das vom Hörensagen haben. Und wie sie sagen, es müsse etwas passieren, bis eine Wahrnehmung kommt. Und es muss vor allen Dingen eine Emotionalisierung passieren. Das betrifft mich. Und das ist das Schicksal vom Alter. Wenn sie umfragen, wer ist alt, dann hören sie das immer wieder, dass sie, egal wo sie fragen, dann sind sie immer die anderen. Oder die noch älter sind, dann schaut man sie an. Also das können sie von 70 machen, von 80 immer. Und bis man mal sagt, ja doch, das bin ja eigentlich ich. Und das ist ein gewisser Reifeprozess auch, ja.
Ja, ich glaube, dass das, was passiert ist mit Corona, das ist eigentlich für mich bei der einzig positive Aspekt an Corona, dass man gesehen hat, in bestimmten Altersinstitutionen, in den ganz großen Einrichtungen weltweit übrigens, sind sehr, sehr viele Menschen infiziert worden, weil man so nah aufeinander hockt. Dann ist aufgrund dessen sehr strenge Hygienemaßnahmen wurden angeordnet. In Frankreich habe ich Leute im European Aging Network gehört, die ganz stolz erzählt haben, dass sie jetzt ihre Bewohner in den Zimmern einsperren und das als positiv eigentlich berichtet haben und wie sie das jetzt gut unter Kontrolle hätten. Mhm. Und mich hat das dann, also ich habe dann wirklich leer schlucken müssen, weil es eigentlich dann um das Thema Würde und Selbstbestimmung und all das war plötzlich völlig unwichtig. Und das haben die Angehörigen und auch die Öffentlichkeit gesehen. Und sie haben auch gesehen, wie viele tote Menschen dort hinausgefahren wurden. Und es ist inzwischen auch wissenschaftlich erforscht, dass die großen Einrichtungen durch diese Pandemie sehr schlecht gekommen sind. Und die kleineren sind eigentlich viel, viel besser und resilienter gewesen gegenüber dieser Bedrohung. Und das könnte so einer der Ereignisse sein, die so bei den Menschen oder bei den Gemeinden, die du vorhin erwähnt hast, tatsächlich dieses Umdenken fördern.
Ja, also die Erfahrung jetzt mit abgeschlossenen Institutionen, das hat natürlich die Pflegeinstitutionen auch wieder zurückgebracht, richtig, wie wir es früher hatten, vor 1900, 1890 und so, die Verwahranstalten, wo Gefängnisse gesehen haben, wie also Bürgerasyl, wie sie geheißen haben. Da will man ja nicht hin, aber das Bild ist natürlich wieder aufgekommen, etwas Abgeschlossenes. Das ist seine. Und es hat, denke ich, mit zwei Sachen zu tun. Wahrscheinlich mit mehreren, aber zwei habe ich beobachtet. Einerseits, das würde ich jetzt auch selbstkritisch an meine Generation sagen, die Babyboomer, wir kennen ja eigentlich keine Grenzen. Wir sind aufgewachsen, 60er Jahre, 70er Jahre, immer mehr, immer weiter. Und auch mit dem Glauben zu sagen, wir müssen immer alles im Griff haben. Mhm. Und das habe ich oft auch so im Freundeskreis, und es ist alles gut, alles im Griff. Ich denke, das ist, da fragt man sich natürlich schon bei so einer Pandemie, was haben wir denn überhaupt noch im Griff? Mhm. Also, und dieses immer weiter, immer mehr. Und das ist genau das, was mit dem Alterungsprozess ja auch dahin geht. Also es geht nicht darum, dass ich mit 85 oder mit 90 immer weiter, immer mehr oder mit 70, sondern es braucht eine Umkehrung im Hirn, im Denken, in der Wahrnehmung. Das ist einmal das eine, wo sich verändert. Und das Zweite, was du, Vincenzo, so gesagt hast, der Schutzfaktor jetzt im Heim. Es darf dort niemand sterben. Das habe ich oft diskutiert in den Medien. Das hat ja wieder mit dem Sicherheitsblick zu tun, um Gottes Willen, ja, kein Tod wegen Corona, schützen und nochmal schützen, hat man das ein bisschen stark übertrieben. Gell? Mhm. Und ich habe das oft mit den Medien besprochen, in vielen Interviews, wo ich gesagt habe, ja, ist es so erstaunlich, dass jemand in einem Pflegeheim stirbt. Mhm. Das ist ja immer so. Mhm. Ich bin dann konfrontiert worden mit Wörtern wie Todesheim, Todesfalle. Da muss ich sagen, ja, die Leute sterben dort. Mhm. Die sind in ihrer letzten Phase. Natürlich, dann hat man das einmal gemerkt, dass Sterben und Tod gehört zu einem Pflegeheim. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und trotzdem müssen wir natürlich aufpassen und kann sagen, wegen dem können wir das nicht einfach alles laufen lassen, dass jetzt jeder an Corona stirbt. Aber es ist ein Abwägen zwischen Schutz hier und Freiheit und Selbstbestimmung bei einem Menschen, der im Sterbeprozess ist. Das ist nicht einfach.
Und ich glaube, etwas sehr gut gesagt, die Generation, die jetzt dir Entscheidungsträger, die etwas geleistet haben, die etwas geworden sind, die halt aber auch nicht so wahnsinnig viele Krisen haben. Also es ist immer aufwärts gegangen, auch wirtschaftlich ist es relativ gut gegangen. Könnte ich das vielleicht sogar fast ein bisschen sagen, sie, zu dieser Generation jetzt, die jetzt halt Krieg erlebt, die Pandemie erlebt, dass das dann vielleicht ein Umdenken beschleunigt?
Ja, hoffentlich. Ja. Also es beeinflusst natürlich jetzt auch Leute aus meiner Generation. Man merkt einmal, da kommt eine Grenze. Das setzt den Gedankenprozess in Gang. Und ich bin überzeugt, dass natürlich Jüngere, die jetzt ganz wieder in eine andere Zeit reinkommen, auch wieder natürlich durch das geprägt werden. Und viel stärker mit Umwälzungen, grossen Umwälzungen, Veränderungen leben. Und auch leben müssen und dort kreative Lösungen brauchen. Und das sieht man auch, oder? Also Klimabewegung, Corona, also all die Krisen, tun ja auch wieder Neues auslösen im Sinne von einer Reaktion von einer gesellschaftlichen. Der ganze Prozess braucht natürlich dann einfach lang, bis die Gesellschaft sich wieder angepasst hat.
Also es braucht die gesellschaftliche Unterstützung und vielleicht auch der Tipps für all die, die das jetzt hören, vielleicht im gesetzten Alter sind oder auch noch jünger und älter werden und jetzt beeindruckt sind von diesen Bemühungen und von diesen Forschungen und das, was dir alles hat angestoßen und getrieben. Wie oder was können wir machen, dass es besser wird?
Sagen wir mal, dass es anders wird. Also ich denke, es fängt auf allen Ebenen. Also es fängt sicher beim Einzelnen an, dass man sich mit 60, mit 65 Gedanken macht, wie würde ich denn gern im hohen Alter leben? Was ist mir wichtig? Was ist mir nicht wichtig? Kann ich eine Patientenverfügung? Kann ich ein Testament? Wie möchte ich das gestalten? Also selbstbestimmt, oder damit ich eben nicht fremdbestimmt bin. Da fangen sie mal an. Also, und das sind Gedanken für sich, aber auch im Familienkreis, im ganz Kleinen. Und dann geht es weiter, dann brauchen wir sicher, wenn wir dann jetzt richtig Anbieter gehen oder jetzt richtig Pflegeinstitutionen selber, was wir sicher brauchen, oder immer mehr. Das zeigt sich auch in Corona. Also das Milizsystem kommt für mich deutlich an die Grenze. Mhm. Also wie schaffen wir es, Trägerschaft professionell aufzustellen, dass das ein Strategiegremium weiß, was eine Strategie ist und wie man die beeinflusst und was man da macht, ohne dass man immer nur um Geld redet. Das ist das Nächste. Also da braucht es eine stärkere Professionalisierung. Ja, und in der Politik, da bin ich auch ein bisschen hin und her gewesen, was man da machen kann. Also einfach nicht locker lassen. Also hartnäckig dranbleiben, gute Politiker innehaben, die es immer wieder aufs Parkett bringen. Ich nehme jetzt Palliativcare, Finanzierung der Palliativcare auf Bundesebene ist seit 10 Jahren das Thema nicht gelöst. Und gucken wir aber immer wieder auch jetzt ist wieder ein Postulat oder eine Motion, wo gekommen ist. Und genau so. Also in einer Hartnäckigkeit dranbleiben, bis wir die Veränderungen hinkriegen.
Also wir sind ja viel, oder die älteren Leute sind ja viel. Über das redet man ja immer wieder, über die Überalterung, natürlich negativ besetzt, aber es sind viel als einfach Luzi vor allem. Jetzt dir, wo eigentlich mit dem arbeiten, mit dem forschen und eigentlich tagtäglich mit dem konfrontiert sind, wie möchtet ihr gerne alt werden?
Ja, das ist, also ich bin jetzt dran, mal, also grundsätzlich ist ja immer eine Frage, müssen wir vorne anfangen, wie man möchte und wie man wird, sind dann je nachdem eben zwei verschiedene Schuhe und wegen dem ist auch so ein bisschen der Slogan, die Menschen wollen so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung wohnen, das ist ja falsch, das ist also einfach, können sie dort wohnen, ist die richtige Frage. Und das ist, für mich wichtig, jetzt mit meiner Frau zu überlegen, wie gestalten wir jetzt die Pensionierung, die kommt, was wollen wir noch machen und wie wollen wir dort sein und was wollen wir weiter schauen im hohen Alter, also wo wollen wir wohnen. Wir wissen jetzt, wir wohnen jetzt in einem kleinen Dorf mit 900 Einwohnern, ist nicht mehr möglich dort zu wohnen. Wenn wir einen Rollator brauchen, können wir gar nicht ans Haus an, weil es zu steil ist. Also das sind dann praktische Fragen auch, wo möchte ich hin und was ist mir vor allen Dingen wichtig. Also der Gedanke, bei mir ist es jetzt, ich habe jetzt stark bezogen zu Formen wie Yoga, Meditation, also auch der spirituelle Austausch ist mir ganz wichtig. Und es ist ein ganz konkretes Beispiel, also in meinem Leben mit der Patientenverfügung steht, wenn ich bettlägerig bin und bei Alma Casa zum Beispiel liege, oder gut, also hoffentlich kognitiv nicht eingeschränkt, aber wenn ich das wäre, ist ja gleich, dann würde ich, dass man mich täglich entweder in den Garten rausfährt, weil ich da gerne bin, oder in eine Kapelle, wenn es eine hat. Das muss man wissen. Und noch einmal niederschreiben, dass die anderen das auch wissen. Also es sind viele, viele so kleine Details, die einem wichtig sind. Und das würde ich jedem empfehlen, sich da Gedanken darüber zu machen.
Sehr beeindruckend. Danke vielmals, Dr. Markus Leser. Danke vielmals, Vincenzo Paoli.
Dr. Age Talk. Unterstützt von Alma Casa. Wohngruppe mit Betreuung und Pflege. Rund um die Uhr. almacasa.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.